Ich möchte am Anfang eine kleine Geschichte erzählen, eine wahre Begebenheit, die manchen vielleicht schon bekannt ist, aber ich dachte, die passt gut zur heutigen Predigt. Und zwar ist es schon eine Weile her, da waren einige in Amerika unterwegs, um sich eine neue Heimat zu suchen. Man konnte ja dort einfach nach bestimmten Orten hinwandern, hinziehen und sich den Ort einfach aussuchen, um da zu wohnen. Und so waren einige Siedler unterwegs, einige Familien. Und auf einmal sehen sie am Horizont eine Linie von Feuer. Also der Horizont brannte praktisch und dieses Feuer kam immer näher. Und einige haben schon Panik bekommen, weil sie meinten, jetzt werden sie gleich verbrennen. Aber da war eine Person dabei, die wusste, was zu tun ist. Er hat gesagt, wir müssen jetzt hier ein Feuer machen und eine ziemlich große Fläche abbrennen. Und das haben sie dann gemacht. Und sie sind dann selbst auf diese abgebrannte Fläche, sobald das Feuer wieder aus war. Und das Feuer kam und berührte natürlich diese verbrannte Fläche nicht, denn sie war schon verbrannt. Und so ging diese Feuerwand an ihnen vorüber und es kam niemand zu Schaden. Und somit kann man sagen, diese Fläche, dieser Kreis, den sie vorher abgebrannt hatten, das war der Ort ihrer Sicherheit. Und heute, in der heutigen Predigt, möchte ich über das Kreuz predigen, über das Kreuz Christi, das Kreuz, an dem der Herr Jesus gestorben ist, und zwar auch als einen Ort. Und ich habe da drei Punkte, nämlich als erstes das Kreuz als Ort des Leidens, als zweiten Punkt das Kreuz als Ort des Gerichtes und als dritten Punkt das Kreuz als Ort der Erlösung. Diese drei Punkte würde ich gerne heute miteinander betrachten. Man kann noch mehr Dinge aufführen und am Sonntag werde ich dann das Ganze noch etwas ergänzen. Aber für heute habe ich mir diese drei Punkte vorgenommen. Also der erste Punkt, das Kreuz, ein Ort des Leidens. Wir haben schon im Alten Testament Ankündigungen darüber, dass der Messias, dass der Christus, der Retter der Welt, leiden wird. Verschiedene Propheten haben das vorausgesagt, unter anderem Jesaja, die Stelle werden wir uns nachher noch anschauen, aber auch zum Beispiel König David in den Psalmen. Und diese Propheten, die das Leiden Christi vorausgesagt haben, die durften die Erfüllung des Leidens damals noch nicht erleben. Wir lesen davon im Petrusbrief, im 1. Petrus, Kapitel 1. Ab Vers 10 heißt es, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Also die Propheten des Alten Testamentes wurden informiert von Gott, dass ein Erlöser kommen wird, dass der Messias kommen wird, der Retter kommen wird und er wird leiden. Sie haben aber noch nicht verstanden, was es genau mit dieser Errettung auf sich hat. Sie wollten aber mehr davon wissen. Das heißt, sie haben nachgeforscht. Sie wollten also mehr erfahren über diese Erlösung. Sie durften es aber zu der damaligen Zeit noch nicht. Und hier sehen wir, die Leiden des Christus waren vorherbestimmt in Vers 11, die für Christus bestimmten Leiden. Das heißt, Jesus Christus war dazu bestimmt zu leiden. Er sollte in die Welt kommen, nicht einfach als ein Veränderer, als ein Philosoph, als ein Vorbild, sondern er sollte kommen, um zu leiden. Diese Leiden waren für ihn bestimmt. Wir haben ja heute schon im Johannesevangelium zwei Kapitel gehört, wo es um die Leiden des Christus geht, wo wir sehen, was er durchgemacht hat, wie er die Dornkrone aufgesetzt bekommen hat, wie er geschlagen wurde, wie er verachtet wurde und misshandelt wurde und dann ans Kreuz genagelt wurde. Wir sehen all die Leiden, die in Verbindung stehen mit dem, was Christus durchgemacht hat. Zusätzlich zu diesen Leiden ist es so, dass der Herr Jesus ja selbst zur Sünde wurde. Er hat unsere Sünden auf sich genommen und auch das bedeutet Leiden. Leiden bedeutet, dass jemand, der heilig ist, als wie ein Verbrecher behandelt wird und dass die Sünden anderer auf ihn gelegt werden. Also wir haben hier einen zweifachen Aspekt des Leidens. Wir lesen davon im Philipperbrief, wie der Herr Jesus bereit war zu kommen, um zu leiden. In Philipper 2, Abvers 5 heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Also erstmal eine Aufforderung, dass wir die Gesinnung Christi haben sollen. Und jetzt wird beschrieben, wie er war. Es heißt, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Hier lesen wir, der Herr Jesus war in der Gestalt Gottes. Der Herr Jesus hatte die Herrlichkeit bei Gott und der Herr Jesus war eins mit Gott. Es wird auch immer wieder deutlich in den Evangelien, dass verschiedene Menschen ihn anbeten. Also verschiedene Menschen haben erkannt, der Herr Jesus ist Gott. Also der Herr Jesus war nicht einfach nur ein Mensch, der irgendwann geboren wurde, der irgendwann auf diese Welt kam und besonders viel erreicht hat. Der Herr Jesus existierte von Ewigkeit her schon immer und war innerhalb der Dreieinigkeit auch eins mit Gott. Und das müssen wir uns vorstellen, wie ein König, der herrscht, der Macht hat. Und dieser König ist jetzt bereit, wie ein Bettler zu werden. Er nimmt also andere Kleidung, er zieht sich wie ein Bettler an und zieht durchs Land, um ein bisschen nachzuforschen, was dort los ist. Ja, dieser König geht natürlich nicht durchs Land, um für die Menschen zu sterben. Der menschliche König, der das tut. Im Gegensatz dazu haben wir diesen göttlichen König, den Herrn Jesus, der bereit war, sich selbst zu entäußern, so wie wir hier in Vers 7 lesen, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Es gibt da auch einen Vergleich, und zwar hat mal eine Frau gesagt, als sie gehört hat von den Leiden des Christus, da hat sie gesagt, also mit Christus möchte ich nichts zu tun haben. Gott ist okay, aber Christus, das möchte ich nicht, denn der hat geblutet, das war schmutzig, er wurde dreckig behandelt und misshandelt, das ekelt sie an. Dann hatte jemand geantwortet, und zwar folgendes, da war ein Unglück in einer Mine und die einige Bergarbeiter waren verschüttet, aber noch am Leben. Und jetzt kamen einige Retter in diese Mine. Und diese Retter, um dorthin zu kommen, zu den verschütteten Arbeitern, mussten sich natürlich durcharbeiten, wurden selber dreckig, einige wurden verletzt. Und so kamen die Retter bei den Bergarbeitern an. Aber einige bluteten, sie waren schmutzig eben und nicht mehr schön anzusehen. Meint ihr, die Bergarbeiter werden zu diesen Rettern gesagt haben, also geht wieder weg, ihr müsst hier in Anzug und Krawatte herkommen, um uns hier rauszuhelfen? Nein, sondern sie haben sich gefreut, dass die Retter dort angekommen sind, die Helfer, und dass sie so sie befreit haben. Und so ist es bei dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat sich erniedrigt. Er wurde gedemütigt, schon allein dadurch, dass er Mensch wurde, dass er eine Gestalt annahm, die nicht die Gestalt Gottes war, er nahm menschliche Gestalt an. Und in Vers 8 heißt es, in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. In der äußeren Erscheinung war er wie ein Mensch. Wir wissen, dass er in allem wie wir wurde, doch ohne Sünde. Und die äußere Erscheinung wird deswegen hier betont, weil er nie aufhörte, Gott zu sein. Deswegen ist die Erlösung, die er vollbracht hat, auch etwas Göttliches. Es ist eine göttliche Erlösung. Hätte er aufgehört, Gott zu sein, dann wäre es eine rein menschliche Erlösung. Aber es ist das Blut, das er vergossen hat, es ist das heilige, göttliche Blut. Aber er wurde wie ein Mensch und dementsprechend auch den menschlichen Begrenzungen freiwillig unterworfen. Er hatte Hunger, Durst, er litt, er weinte und er erfuhr dieses Leiden am Kreuz ganz real. Nur weil er wahrer Mensch und wahrer Gott ist, heißt es nicht, dass er einfach plötzlich das Leiden ausgeschaltet hat. Dass er gesagt hat, ich bin ja allmächtig, ich spüre jetzt die Schmerzen nicht. So war es nicht, sondern er spürte das ganze Ausmaß der Schmerzen und das ganze Ausmaß des Leidens und der Verachtung und der Ablehnung der Seinen, durch die Seinen. Es heißt dann weiter, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er wurde gehorsam, er führte den Plan und die Bestimmung aus, die der Vater ihm zugedacht hat, und war so gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das bedeutet auch, dass er freiwillig diesen Weg ging. Denn dieser Weg wird als gehorsam beschrieben. Theoretisch hätte er vom Kreuz herabsteigen können. Theoretisch hätte er Befreier rufen können, um ihn vom Kreuz herabzunehmen. Aber das hat er nicht getan. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Hier sehen wir die Demütigung des Herrn. Er wurde sehr gedemütigt und das lesen wir auch in dieser prophetischen Stelle in Jesaja 53, die hunderte Jahre vor seinem Leiden vorausgesagt wurde und mitunter die bekannteste messianische Prophetie darstellt im Alten Testament. Und zwar lesen wir, ich lese ab Vers 1, Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs vor ihm auf wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Also wenn wir zurückgehen könnten in der Zeit, 2000 Jahre zurück, und auf dem Berg Golgatha stehen könnten und dort den Herrn Jesus leiden sehen könnten, dann würden wir einen Anblick sehen, der uns nicht gefallen würde. Die Art und Weise, wie er zugerichtet war, wie er misshandelt worden war, wie er blutete und wie er aussah, war so, dass die Menschen ihr Gesicht abgewendet haben, dass sie es nicht ertragen konnten, dass sie es nicht ansehen konnten. Zusätzlich war er verlassen, in Vers 3, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Und dieser Anblick Jesu hat bei den Menschen kein Mitleid erregt, sondern sie haben ihn umso mehr verachtet, haben ihn umso mehr gemieden. Ich springe jetzt mal zu Vers 7. Wir schauen nachher nochmal ab Vers 4 an beim dritten Punkt. In Vers 7 lesen wir, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Also der Herr Jesus wird verglichen mit einem Lamm. Er ist auch das Lamm Gottes, sagt uns Johannes, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Er hat sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen lassen und ein Lamm, das wehrt sich nicht, wenn es geschlachtet wird. Es leidet still, es verblutet still, ohne sich zu wehren, im Gegensatz zu anderen Tieren. Und deswegen ist das Lamm ein geeignetes Tier, um das Leiden Christi aufzuzeigen. Und so hat er sich da hinführen lassen und war stumm. Er hat seinen Mund nicht aufgetan. Es gibt ja viele Menschen, die leiden. Aber die meisten Menschen, wenn sie leiden, beklagen sich entweder über das Leid oder über die Menschen, die ihnen dieses Leid hinzufügen. Oder sie beklagen sich bei Gott, dass er sie in solch eine Situation gebracht hat. Der Herr Jesus litt unschuldig. Er hatte kein Verbrechen getan, keine Schuld getan, aber er beschwerte sich nicht dafür, dass er leiden musste. Er wusste, das war seine Bestimmung und seine Liebe zu uns hat ihn dazu bewegt, diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Und so lesen wir von dieser Liebe in 1. Johannes 3. In Vers 16: Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Also die Gläubigen dürfen sagen, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Es bewegt die Gläubigen immer wieder, dass der Herr Jesus sein Leben gelassen hat, dass er sie geliebt hat bis in den Tod. Es ist etwas, was nie langweilig macht. Wenn jemand, der gläubig ist, sagt, ich habe schon so oft vom Tod Jesu gehört, es interessiert mich gar nicht mehr. Ich möchte etwas anderes hören. Der hat diese Liebe des Christus nicht erkannt. Der hat nicht erkannt, wie sehr der Herr uns geliebt hat und dass er all das für uns aufgenommen hat, all das auf sich genommen hat für uns. Und diese Liebe des Christus, die bewegt Gläubige dazu, dass auch sie bereit sind, ihr Leben für andere zu lassen. Für die Brüder, wie es hier heißt. Sie lieben diejenigen, die auch von Gott geliebt sind und sind auch bereit, bis in den Tod zu gehen. Zumindest sollten es sein. Also das Kreuz, ein Ort des Leides. Das als ersten Punkt. Der zweite Punkt, das Kreuz als Ort des Gerichtes. Wie ist das zu verstehen, dass das Kreuz als Gericht aufgefasst werden kann? Wenn wir nochmal zurückgehen zum Jesaja-Buch, nochmal ins Kapitel 53. Ihr dürft auch gerne den Finger drin lassen, denn wir kommen noch manchmal zurück. Jesaja 53. Ab Vers 8, da heißt es, infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer aber will sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Also wir lesen, infolge von Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wir lesen, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Also auf der einen Seite Gericht, auf der anderen Seite Strafe. Aber wie hat das Kreuz Christi mit Gericht und Strafe zu tun? Tatsächlich wurde der Jesus am Kreuz gerichtet. Aber er wurde nicht gerichtet für seine eigenen Sünden. Nicht seine eigenen Sünden hat er bezahlt, denn wir hatten ja schon gesehen, er war unschuldig. Er hat nicht eine Sünde begangen, er hat nicht mal einen sündigen Gedanken getan und er war auch nicht mal auch einen Grad weit dazu verleitet, der Sünde nachzugeben. Auch nicht, als er versucht wurde. Da hätte nichts in ihm der Sünde antworten können, nachgeben können. Also er war vollkommen ohne Sünde, heilig und rein, wie die Opfer des Alten Testamentes, die auch makellos sein mussten. So war der Herr Jesus makellos. Wir hatten heute Morgen vorher schon gehört, dass keine Schuld an ihm gefunden wurde. Nicht mal Pilatus hat eine Schuld an ihm gefunden. Somit wurde er nicht gerichtet für seine eigenen Sünden, sondern er wurde gerichtet für die Sünden seines Volkes, für die Sünden derer, die an ihn glauben. Wurde er gerichtet und musste all dieses durchmachen und hat ihn die Strafe getroffen. Das heißt, die Strafe, die wir verdient hätten, diese Strafe hat den Herrn Jesus getroffen. Und somit ist das Kreuz ein Ort des Gerichtes. Der Herr wurde gerichtet für unsere Schuld und Sünde. Diese Strafe hat er getragen und auf sich genommen. Wir lesen deswegen auch ganz passend dazu in der Schrift, was in Bezug auf die Ungläubigen ist. Und auch da lesen wir von Flammen. Wir hatten es ja in der Geschichte am Anfang schon von Feuer. Im 2. Thessalonicher Brief. Da lesen wir, in Kapitel 1, einfach vom Zusammenhang, ich lese ab Vers 5, aber im Zusammenhang geht es um die Bedrängnisse, die die Gläubigen durchmachen. Und in Vers 5 lesen wir dann, sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet mit Ruhe, gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Also wir sehen hier auf der einen Seite die Gläubigen, die sich freuen auf die Wiederkunft des Herrn und die den Herrn anbeten werden, wenn er wiederkommt, die Ruhe haben werden. Die Gläubigen haben keine Angst vor der Wiederkunft des Herrn, sondern sie werden ruhig sein, sie werden Ruhe haben. Allerdings die Ungläubigen, und hier heißt es, an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Das heißt, diejenigen, die dem Evangelium nicht gehorchen. Und wir finden in der Bibel immer wieder auch das Prinzip des Glaubensgehorsams. Das heißt, die Errettung, wie wir noch sehen werden, ist durch den Glauben, aber rettender Glaube wirkt sich im Gehorsam gegenüber dem Herrn und gegenüber dem Wort Gottes aus. So wird also nicht jeder gerettet, der Jesus Jesus sagt oder der Herr Herr sagt oder der sagt, ich glaube an das Evangelium, sondern es wird der gerettet, der von Herzen darauf vertraut und als Folge dieses Vertrauens wirkt sich auch der Gehorsam aus. Ein mangelnder Gehorsam gegenüber dem Evangelium ist ein Zeichen dafür, dass keine wirkliche Rettung passiert ist, keine neue Geburt von oben passiert ist. Und es heißt hier, dass er in flammenden Feuer kommen wird. Und das Feuer ist natürlich immer wieder auch ein Zeichen des Gerichtes und auch ein Mittel des Gerichtes in der Schrift. Der Herr wird mit flammendem Feuer kommen und wird Vergeltung üben an denen, die Gott nicht anerkennen und dem Evangelium nicht gehorsam sind. Und in Vers 9, dass sie Strafe erleiden werden, ewiges Verderben. Es ist so, dass alle Menschen erstmal grundsätzlich diese Verdammnis verdient haben, diese Strafe verdient haben. Denn niemand kommt auf diese Welt und glaubt von Geburt an Jesus Christus oder an das Evangelium. Dazu kommt jeder mit einer sündigen Natur auf die Welt und sündigt von Anfang an. Die größte Sünde ist aber tatsächlich der Unglaube. Das ist das, was in der Schrift als größte Sünde bezeichnet wird, der Unglaube gegenüber dem Herrn, gegenüber seinem Wort, gegenüber dem Evangelium. Und deswegen wird hier in diesem Abschnitt auch nur der Unglaube bzw. der Ungehorsam gegenüber dem Evangelium erwähnt. Es ist ja auch klar, dass die Errettung, die ja durch Glauben geschieht, dass diese Errettung dazu führt, dass wir Vergebung haben, auch all unsere Sünden und all unseres Unglaubens und von daher dann frei werden von dem Gericht. Das sehen wir noch in Punkt 3. Wir können also, wenn wir auf diese Geschichte vom Anfang zurückkommen, sagen, dass dieses Feuer am Horizont, das die ganze Prärie überzieht, das können wir nehmen als Vergleich mit dem Feuer des Gerichtes über alle Menschen. Alle Menschen hätten dieses Feuer verdient und auch die Siedler praktisch hätten es verdient, durch das Feuer hinweggerafft zu werden wenn sie nicht einen Ausweg gehabt hätten. Ich möchte, bevor ich nochmal darauf zurückkomme, auf den dritten Punkt eingehen, und zwar das Kreuz als Ort der Erlösung. Wir hatten gesehen, das Kreuz als Ort des Leidens, des Gerichtes und jetzt noch das Kreuz als Ort der Erlösung. Und zwar lesen wir davon in Epheser 1, Vers 7, da heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Also in ihm, in Christus, in Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wenn wir in der Schrift von dem Gericht Gottes hören, dann könnte man erst mal meinen, dass bei Gott keine Gnade vorhanden ist. Wenn wir alle Aussagen über das Gericht Gottes aus der Bibel herausnehmen, dann könnte man sehr deprimiert werden und meinen, wie steht es um mich? Es gibt keinen Ausweg, es gibt keine Hoffnung. Aber wir lesen in der Schrift eben auf der anderen Seite auch von dem Reichtum seiner Gnade. Nicht nur Gnade, sondern Reichtum seiner Gnade. Oder im Johannesevangelium heißt es, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Also nicht nur Gnade, sondern Gnade um Gnade. Das heißt, eine Steigerung noch der Gnade. Und so heißt es, dass die, die in Christus sind, die an Christus glauben, dass sie die Erlösung durch sein Blut haben, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das heißt, es sind keine Werke, keine Dinge nötig, die jemand tun müsste, um Vergebung zu bekommen, sondern es geschieht durch den Glauben an den Herrn und er ist reich für alle, die ihn anrufen, heißt es auch in der Schrift. Ich möchte auch nochmal auf den Petrusbrief eingehen, im ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Ab Vers 6, da heißt es darum, steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Der auserwählte, kostbare Eckstein ist Jesus Christus und wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden. Das ist eine Verheißung, wer auf den Herrn, auf den Messias vertraut, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden, sondern er wird die ewige Errettung erfahren. Deswegen dann auch in Vers 7, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die aber, die sich weigern zu glauben gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigerten, dem Wort zu glauben, nahmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Also viele stoßen sich an diesem Stein, viele stoßen sich an Christus. Sie wollen keinen leidenden, keinen gedemütigten Christus. Das passt ihnen nicht und so lehnen sie diesen Stein ab. Aber genau diesen Stein hat der Herr, hat Gott zum Eckstein gemacht. Zu dem Grundstein, zu dem wichtigsten Stein des Gebäudes. Und für uns, die wir glauben, ist es ein kostbarer Stein. Er ist uns kostbarer als alles andere, als alles Silber und alles Gold der Welt. Kostbarer ist uns der Stein, nämlich der Herr Jesus selbst. Und so lesen wir in der Apostelgeschichte, dass wir erkauft worden sind durch das Blut Gottes. Und zwar in Apostelgeschichte 20, Vers 28. Da heißt es, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also hier geht es um die Aufseher und die haben den Auftrag, die Gemeinde Gottes zu hüten. Wir sehen hier, die Gemeinde Gottes steht hier, nicht die Gemeinde Jesu, die Gemeinde Gottes. Und die Gemeinde Gottes, die hat er durch sein eigenes Blut erworben. Und so sehen wir, dass die Gemeinde Gottes durch das Blut Gottes erworben ist. Und auch das hier ein Zeugnis für die Gottheit des Herrn und für die Göttlichkeit seines Erlösungswerkes. In Johannes 5, Vers 24 lesen wir dann die ganz bekannte Aussage aus dem Mund von Herrn Jesus selbst, wie er sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Also auch hier eine Zusage, wer dem Wort Gottes glaubt, wer dem Herrn Jesus glaubt, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und hier möchte ich jetzt wieder anknüpfen an dieser Geschichte. Wir hatten gesehen, das Kreuz ist auch ein Ort der Erlösung. Wer an das Erlösungswerk glaubt, wer glaubt, dass der Herr Jesus sein Leben für uns gelassen hat und für unsere Schuld bezahlt hat, der hat ewiges Leben, wie wir hier gelesen haben. Und er hat dann das Kreuz gefunden als Ort der Erlösung. Ich spreche jetzt natürlich nicht von einem Kreuz, das an der Wand hängt, sondern indem wir schauen auf das, was auf Golgatha geschehen ist, wie der Herr Jesus gelitten hat, wie er ans Kreuz genagelt worden ist, wie er treu war bis in den Tod und unsere Schuld auf sich genommen hat. Wer darauf vertraut, der hat ewiges Leben. Er kann sicher sein, dass er nicht zu Schanden werden wird. Und das wiederum ist eine Glaubenssache. Es ist zu sagen, darauf will ich vertrauen, daran will ich glauben. Und so ist das Kreuz vergleichbar mit diesem Ort, an den sich die Menschen hingeflüchtet haben, nachdem sie alles verbrannt haben. Sie waren sicher dort, wo vorher das Feuer war. Das Feuer musste dort erst sein und erst dann waren sie sicher. Und so sind wir sicher, indem wir auf den Gekreuzigten schauen, der das Gericht für uns ertragen hat. Der Jesus hat das Gericht, das wir verdient haben, schon vorher erduldet. Er hat es an unserer Stelle ertragen. Und somit ist das Kreuz eben als Ort des Gerichtes der Ort, an dem unsere Sünden gerichtet wurden, wenn wir daran glauben. Unsere Sünden wurden auf den Herrn gelegt, wurden ans Kreuz geheftet, ans Kreuz genagelt. Und somit finden wir Frieden und finden wir Ruhe im Glauben an den Gekreuzigten, im Blick auf den Gekreuzigten. Und in dieser Geschichte war es natürlich so, nur diejenigen, die sich wirklich dorthin flüchteten, wo vorher das Feuer gebrannt hatte, nur diejenigen waren auch sicher. Wenn jemand gesagt hat, ich werde da nicht hingehen, ich werde es schon so irgendwie schaffen, den hätte das Feuer erfasst und er wäre verbrannt worden. Es war also nötig, an diesen Ort zu gehen, wo vorher das Feuer war. Und so ist es nötig, dass wir an den glauben, der an unserer Stelle das Gericht ertragen hat, um dem Gericht zu entkommen. Und Gott wird keine Sünde zweimal richten. Wenn wir an Jesus glauben, dann wissen wir, er hat unsere Sünden getragen und sie wurden gerichtet am Kreuz. Und deswegen können wir sicher sein, wir müssen nicht ins Gericht. Weil wenn wir trotzdem ins Gericht kommen würden und für unsere Sünden bestraft werden würden, dann würde das bedeuten, unsere Sünden würden zweimal bezahlt, würden zweimal gerichtet. Und das kann nicht sein. Somit gibt uns das Kreuz als Ort der Erlösung auch Sicherheit und Frieden und Vertrauen, so dass wir im Vertrauen auch dem Tod entgegengehen können, denn der Tod ist für uns dann einfach der Übergang zur Herrlichkeit. Ich möchte hierzu noch einen Auszug lesen aus einer Predigt von George Whitefield. Und zwar ist er darauf auf die Erlösung eingegangen und ruft dann den Menschen zu. Er sagt: Kommt alle, kommt und seht ihn, wie er sich nach euch ausstreckt. Also er bezieht sich auf den Herrn Jesus. Seht ihn, wie er sich nach euch ausstreckt. Seht seine Hände und Füße ans Kreuz genagelt. O kommt! Kommt, meine Brüder, und nagelt eure Sünden dorthin. Kommt, kommt und seht seine Seite durchstochen. Dort ist ein Strahl für Sünde und Unreinheit. O wascht ab und werdet rein. Kommt und seht sein Haupt gekrönt mit Dornen und das alles für euch. Könnt ihr an einen keuchenden, blutenden, sterbenden Jesus denken und nicht mit Mitleid über ihn erfüllt werden? Er machte all das für euch durch. Kommt zu ihm im Glauben, hängt euch an ihn, es gibt Gnade für jede Seele unter euch, die zu ihm kommen wird. So schiebt es nicht auf, fliegt in die Arme dieses Jesus und ihr werdet rein sein in seinem Blut. Das ist das, was wir uns vor Augen halten müssen, wie der Herr Jesus gelitten hat, was er durchgemacht hat. Und Whitefield hat ganz korrekt gesagt, wie kann man da kalt bleiben? Wie kann man ohne Mitleid erfüllt bleiben, wenn man an das denkt, was der Jesus für uns getan hat? Ein kaltes Herz, ein verstocktes Herz zu haben gegenüber der Liebe des Herrn, die er uns erwiesen hat am Kreuz, bedeutet mit anderen Worten, sein Blut mit Füßen zu treten, sein Blut nicht wert zu achten. Und wir wissen auch, und auch das hatten wir gehört, wie der Harald heute Morgen vorher gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Der Jesus hat ausgerufen, es ist vollbracht oder es ist bezahlt. Das heißt, der Jesus hat für alles bezahlt, er hat alles vollbracht. Und diesem Werk können wir auch nichts hinzufügen. Auch das wiederum würde bedeuten, dass wir sein Werk schmälern, wenn wir sagen, wir können eigene Bemühungen, eigene Anstrengungen, eigene Werke, eigene Rituale, was auch immer, diesem vollkommenen Werk hinzufügen. Es ist vollbracht. Und so müssen wir uns distanzieren von allen Lehren, die besagen, dass wir zu unserer Erlösung etwas beitragen könnten. Sobald wir auch nur so viel beitragen können zu unserer Erlösung, so ist nicht mehr alles durch den Herrn Jesus vollbracht. Wenn wir aber ihm die Ehre geben für alles, so hat alles er getan. Er hat sich erniedrigt. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat all das durchgemacht und hat unsere Sünden getragen zu einer Zeit, wo wir gar nicht gelebt haben. Und so ist es wichtig, dass wir uns immer wieder das bewusst machen, unsere Erlösung ist für uns geschehen. Vor 2000 Jahren. Wir konnten den Herrn nicht ermutigen, ans Kreuz zu gehen. Wir konnten ihn auch nicht daran hindern. Er hat alles für uns getan. Und somit vertrauen wir auf ein Werk, das aus Liebe zu uns für uns geschehen ist, das nicht wir getan haben. Und das macht das Ganze umso größer, vor allem, weil wir uns dessen bewusst sein sollten, dass wir nichts Gutes aus uns heraus tun können. Der Jesus selbst sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das sagt er zu seinen Jüngern. Wie viel weniger kann irgendjemand etwas tun, ohne den Herrn Jesus, der gar nicht an den Herrn Jesus glaubt? Ohne den Herrn kann man nichts tun. Weder ein Ungläubiger kann ohne den Herrn etwas tun, noch der Gläubige kann ohne den Herrn etwas tun. In allem ist er abhängig von ihm. Nochmal zum Schluss die als Zusammenfassung. Wir hatten gesehen, dass das Kreuz ein Ort des Leidens ist. Der Herr Jesus hat für uns am Kreuz gelitten. Das Kreuz ist ein Ort des Gerichtes. Er hat am Kreuz die Strafe erlitten, die wir verdient hätten. Und das Kreuz ist ein Ort der Erlösung. Wenn wir an ihn und sein vollbrachtes Werk glauben, dann haben wir die Erlösung, haben das ewige Leben und dürfen uns freuen auf die zukünftige Herrlichkeit.